So, ich sehe lauter potenzielle Riesenschlechter hier sitzen. Naja, ich will mal schauen, wer das so sieht. Also ein paar sehen schon aus, als ob sie bereit sind, und andere so, als ob sie hoffen, dass sie heute vorbereitet werden dafür, wie auch immer. So soll es sein. Wir haben uns letzte Woche einiges angeschaut über Riesen. Über eine bestimmte Art von Riesen, ich habe sie Scheinriesen genannt, erinnert ihr euch? Wer es nicht gesehen oder gehört hat, könnt ihr auf iTunes in dem Podcast nachhören. Wir haben gesagt, diese Scheinriesen sind eine sichtbare Form eines Riesen in Form von Umständen, die bedrohlich und gar unüberwindlich vor uns stehen. Es sind durchaus reale Dinge, die uns begegnen, reale Mächte oft. Und wir haben gesehen, dass die Perspektive, von der heraus ich diese Riesen betrachte, sehr entscheidend über den Umgang mit ihnen sein wird. Wir haben uns die Beispiele genommen von David, der gegen den sichtbaren Goliath kämpft, aber auch von dem Volk Israel, das dieses unüberwindbare Riesengeschlecht überwinden sollte, um das Land Kanaan einzunehmen. Beide standen sie vor derselben Herausforderung. Und die Perspektive, nämlich die Perspektive Gottes aus seiner Sicht auf den Riesen zu schauen, lässt uns die tatsächliche Größe des Riesen erst erkennen. Denn wenn Gott von oben auf den Riesen schaut, wie groß wird er sein? Ich habe euch von meinem Klausurhotel erzählt, das ich so liebe, wo ich dann im 10. Stock runterschaue auf die riesigen Bäume. Und ich sage euch, die Bäume sind sehr klein von oben gesehen. Die sind nicht mehr so, wie wenn du davor stehst und denkst, boah, ist ein Baum. Die Vögel fliegen unter dir. Die Perspektive entscheidet, wie du etwas wahrnimmst. Und wir haben uns angeschaut, dass das Ziel der Riesen immer dasselbe ist, nämlich uns zu berauben. Und vielleicht das Wichtigste von allen, wir haben gelernt, dass unsere Worte die Hauptkampfwaffe ist, die wir haben, um Riesen aus unserem Leben zu eliminieren oder sie gar zu schlachten und zu verspeisen. Und jetzt ein kleines Video. Seid ihr soweit?
Clap it. Get him back in there. Come get back.
Okay, dann habe ich vielleicht ein Parallelvideo im Kopf. Da kam nämlich noch ein zweites Krokodil raus. Aber die Katze hat sie beide wieder ins Wasser geschickt. So, also für die es nicht gesehen haben, YouTube könnt ihr das finden. Katze verjagt Krokodil oder so ähnlich heißt es. Oder zwei Krokodile eigentlich. Ja, die Perspektive dieser Katze war offensichtlich eine andere als die der lachenden Zuschauer, die wir gehört haben auf dem Video. Weil die wussten genau, wenn das Krokodil einmal Haps macht, ist die Katze Geschichte. Aber die Katze wusste das nicht, also haben die Krokodile völlig vergessen, wer sie waren. Ich glaube, es steht uns gut an, den allmächtigen oder allmächtig wirkenden Feind tatsächlich so zu behandeln, wie die Katze die Krokodile behandelt. Weil er ist tatsächlich kein Riese. Er spielt sich aber gerne so auf. Und solange wir nicht wissen, wer wir sind, ihr kennt das Bild von Joyce Meyers Buch, die Katze guckt in den Spiegel und ein Löwe schaut sie an. Ja, wisst ihr? Das ist Wahrheit. Das ist nicht positives Denken oder schöne Rederei oder Motivation. Das ist Wahrheit. Für die, die Christus nachfolgen. Vorsicht, nicht für die anderen. Ihr kommt in große Probleme, wenn ihr Krokodile jagt. Die zweite Rasse von Riesen, die wir uns heute anschauen, ich habe heute Morgen entschieden, wir werden uns auch noch eine dritte Rasse anschauen, irgendwann nach den Ferien. Die zweite Rasse ist oft noch gefährlicher als die erste. Wir haben also sozusagen eine Steigerung in dieser Predigtreihe. Während man Scheinriesen nämlich gut sehen kann, befindet sich die Rasse der versteckten Riesen meistens in uns. In unseren Gedanken, in unserem Verstand, in unserem Herzen, in unseren Gefühlen. Oh oh. Und diese Riesen dominieren uns sozusagen aus dem Hinterhalt. Unsichtbar, manipulierend und immer zerstörend. Und was ist das Wesen dieser versteckten Riesen? Es ist wahr, man sollte seinen Feind kennen, um ihn wirksam zu bekämpfen. Diese Riesen haben viele Namen, zum Beispiel Minderwertigkeit. Oder ganz nah dran, Stolz. Diese Riesen heißen negative Gedanken, Unsicherheiten. Die heißen alte Erinnerungen, alte Erfahrungen, alte Verletzungen. Die heißen Lust. Die heißen Egoismus. Die heißen Angst und Sorge. Die heißen Streit und Unvergebenheit. Das sind die gefährlichsten Riesen, denen du begegnen kannst. Und wie gesagt, sie haben ihren Ansatz in uns, in unserem eigenen Denken, in unseren eigenen Gefühlen, in unseren eigenen Gedanken. Was ist das Ziel versteckter Riesen? Als wir uns letztes Mal David anschauten oder eben Israel, das das verheißene Land einnehmen sollte, da hatten die das nicht nur mit den sichtbaren Riesen, mit den Scheinriesen zu tun, sondern eben auch aktiv mit den versteckten Riesen. Wie sie mit diesen umgingen, entschied letztlich den Ausgang der Geschehnisse. David siegte und Israel verlor. Zumindest eine Generation. David kämpfte ja zuvor gegen mehrere echte Riesen. Wir hatten uns die Bären angeschaut und die Löwen. Mindestens einen davon hatte er besiegt. Wir haben uns dann Goliath ein bisschen genauer angeschaut, den er auch besiegt hat. Also er hatte tatsächlich echte Riesenerfahrung. Er hatte diese Scheinriesen aus Gottes Perspektive gesehen und besiegt. Er hatte aber auch danach noch mit echten Riesen zu tun. Zum Beispiel mit Saul, der König, dem er ja diente, dem er gut diente, sehr gut diente, der aber echt ein Problem hatte, weil der ist seinen inneren Riesen längst erlegen gewesen. Die versteckten Riesen haben ihn sowieso schon platt gemacht. Das sehen wir schon vorher. Er hat nicht mal getraut, gegen Goliath den Kampf zu ziehen, obwohl er der Größte und Stärkste war. Und er hat es David richtig Schwierigkeiten gemacht. Jahrelang. Mit seiner ganzen Armee hat er ihn gejagt. Obwohl David ihn immer wieder verschonte. Weil David hatte seine inneren Riesen im Griff. Er wusste, wem er diente. Dann hatte er einen eigenen Sohn, der nicht so gut war. Der Absalom. Das war ein Riese in seinem Leben, weil der nahm ihm das Königtum weg. Der jagte ihn weg. Er musste fliehen mit all seinen Treuen, damit er nicht umgebracht wurde von seiner eigenen Familie. Hey, das ist ein Riese, oder? Wow. Und wisst ihr, was ich meine? Da ist nicht nur der Riese Absalom und seine Truppen, da ist der innere, der versteckte Riese, der sagt, hey, was bin ich jetzt noch wert? Ich habe verloren. Das Leben ist vorbei. Da kann ich mich nie mehr von erholen. Die werden mich erwischen. Weißt du, das sind die versteckten Riesen. Die waren immer dabei. Wenn der große Riese auftaucht, ist oft der Versteckte der Gefährlichere. Dann seine eigene Truppe, noch bevor er König wurde. Er hat ein paar richtig coole Sachen gemacht. Er hat ein paar richtig üble Leute um sich gesammelt. Und hat mit denen einige Schlachten geschlagen, hat die geschützt, hat die geführt, hat die ausgebildet und trainiert. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Er zog mit anderen in eine Schlacht rein und in der Zeit wurde die ganzen Frauen, Kinder, Eigentum dieser 400 Mann waren es, glaube ich, damals, verschleppt von einem anderen Volk. Und wisst ihr, was die als erstes so im Kopf hatten? Die 400 Männer, die 400 Treuen, die hoben Steine hoch. David, du hast uns schlecht geführt. Hey, kennt ihr sowas? Bundesliga, erstklassiger Trainer, 4 Jahre in Folge Meister. Und dann, welchen Kopf fordert man zuerst? Ja, gestern jubeln sie, heute kreuzigt ihn. Ja, das kennen wir doch, das kennen wir gut aus dem Profisport, oder? Ich frage mich manchmal, was soll der plötzlich? Sind die überhaupt nicht dankbar für die Jahre vorher? Das interessiert keinen mehr. jetzt interessiert. Jetzt sind wir kein Meister geworden, weil dieser Trainer offensichtlich irgendwas falsch gemacht hat. Oh, oh, sei vorsichtig, du könntest morgen der Trainer sein. Ja. All diese Scheinriesen besiegte er schließlich im Glauben. Er kam aus all diesen Situationen raus. Und er hatte tatsächlich sowas wie ein Happy End. Ich mag Happy Ends. Aber was ihn in dieser Zwischenzeit, bis das Happy End dann kam, richtig was kostete, war ein versteckter Riese. Ein Riese der Lust. Bathseba war keine Riesin, keine Bedrohung. Es war einfach eine attraktive, verheiratete Frau, die auf dem Nachbargebäude ein Bad nahm. Und David, der eigentlich seine Truppen hätten den Krieg anführen sollten, blieb zu Hause, ist ein bisschen bequem geworden und sah sie. Und er gab diesem versteckten Riesen nach. Und das kostete ihn fast alles. Danach kam Absalom, danach kamen all diese Dinge, danach kam richtig Schwierigkeit. Er verlor seinen Sohn, den gemeinsamen Sohn mit Bathseba, der dann stand. Er ermordete ja letztendlich den Mann von ihr. Und Gott nahm ihm das richtig übel. Er sagte, hey, ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir alles gegeben, Königreich, Macht, Geld, alles. Und jetzt nimmst du dir diese eine Frau, die dir nicht gehört. Du brichst mein Gesetz und tötest sogar den Mann. An nachfolgenden drei Schriftstellen können wir klar erkennen, was diese Ziele der Riesen sind. Erste Schriftstelle: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, nicht als brüllender Löwe. Er wollte schon immer sein wie Gott. Und das hat nicht aufgehört. Jesus beschreibt ihn genauso. Er sagt, er geht umher wie? Wie ich eigentlich sagte. Ich bin der Löwe von Juda. Ich bin der Held aller Helden. Aber er wäre es gern. Also tut er so. Er spielt sich auf, er blustert sich auf. Ich bin doch der Teufel, ich bin doch der Mächtige. Und tatsächlich hat er Macht auf diesem Planeten. Das ist ohne Frage. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Wo sucht er die? In der Kirche. Er sucht diese Menschen in der Kirche Jesu Christi. Draußen kann er eh jeden verschlingen, den er will. Das ist kein Problem. Er sucht in den Gemeinden, in den Kirchen, wo sind die, die so tun, als ob. Weil die kann er verschlingen. Die nur Halleluja rufen, weil es alle machen, die eben Dinge tun, weil es alle machen, aber keine persönliche Beziehung zu Christus haben. Das Wort Teufel, was hier mit Teufel übersetzt wurde, ist Diabolos. Und Diabolos bedeutet wörtlich durcheinanderwerfen. Also man kann sagen, Teufel ist eigentlich kein Name, sondern eine Tätigkeitsbeschreibung. So wie so ein Bowler, ne? Der wirft die mindestens 10 Kegel durcheinander, wenn er trifft und es dann Strike macht. Und Teufel macht genau das, er wirft Dinge durcheinander. Nur es sind gute Dinge, die er durcheinander wirft. Der Teufel beginnt zwar mit einem Flüstern, doch spricht er dann immer lauter und lauter und lauter, bis er schließlich deinen ganzen Verstand besetzt hat. Es fängt mit einem kleinen Gedanken an, vielleicht Ehebruch. Oder Pornografie, vielleicht Essen. Ja, deine Schwachstelle eben. Da, wo er weiß, dass du empfänglich bist oder dass du die Sachen noch nicht unter deinen Füßen hast. Das ist das Gegenteil, dieses ganz Besetztsein von diesen Gedanken, die er uns zuflüstert. Das Gegenteil von nüchtern. Erinnert euch, am Anfang des Verses hieß es, seid nüchtern und wacht. Wir sollen darauf achten, nüchtern, also unbeeinflusst von seinen Gedanken zu sein. Das ist das Ziel. Jemand beeinflusst uns immer. Die Frage ist nur, wem erlauben wir das? Jede Fernsehsendung, die du dir anschaust, beeinflusst dich. In der einen oder in der anderen Weise. Jedes Musikstück, was du hörst, vor allem wenn du den Text verstehst, beeinflusst dich in die eine oder andere Richtung. Auch dieser Vortrag beeinflusst dich. Ich hoffe, in eine gute Richtung. Gedanken, die dir zugefliegen, durch eine Zeitschrift, durch ein YouTube-Video, egal, durch einen Facebook-Kommentar, beeinflussen dich. Das heißt, es fließt etwas ein in deinen Verstand, in deine Seele, in dein Wertesystem. Deswegen wissen wir, wenn du gewisse Soaps regelmäßig schaust, wird dein Wertesystem ganz langsam verändert. Am Anfang ist noch die nackte Brust, die du da gesehen hast, nee, da guckt man ja weg. Naja, nachher sind so viele davon, dass man denkt, naja, das ist nicht so schlimm. Wir haben uns jetzt eine neue Serie gekauft. Game of Thrones. Wir mögen dieses Fantasy-Zeugs ein bisschen. Und wir schauten den ersten Teil. Wurden sogar empfohlen noch von jemandem. Wir waren so schockiert, weil was wir da gesehen haben, das war das unterste Niveau, glaube ich, von dem, was wir jemals in einem Fernsehfilm gesehen haben. Es ging nur um Sex, es ging nur um Gewalt, viel Blut und vor allem Gewalt gegen Frauen ständig. Und mit teils sogar richtig guten Schauspielern. Ja, wir haben die DVDs danach direkt in den Schredder geworfen. Aber das können wir nicht mal mehr verkaufen, das geht nicht. Was macht das, wenn ich sowas sehe, wenn ich da mir alle Staffeln anschaue? Ist mein Wertemaßstab, erinnert euch, ich habe mal die Meter hier gehabt, der wird immer kürzer. Naja, ich kann damit leben, ich bin doch Christ, ich kann damit umgehen. Ey, was kannst du? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Es verändert dich, nicht zum Guten. Es gibt andere Serien, die mögen zum Guten verändern. Prüft es. Prüft das am Maßstab des Wortes Gottes. Was macht es mit dir? Was passiert wirklich, wenn du mal ganz ehrlich bist? Überschätz dich nicht. Stolz ist eine der tiefsten Gruben des Lebens. Man denkt, man schafft das, man steht drüber. Ey, ich stehe da nicht drüber. Wenn du es tust, check it out. Das Ziel des Teufels ist es, dich zu verschlingen. Hörst du? Er ist nicht daran interessiert, dich einfach nur mal ein bisschen zu beschäftigen. Er will dich tatsächlich völlig ausschalten. Das ist das Ziel. Und er kennt Wege, wie das geht. Er hat viele tausend Jahre Erfahrung. Und er hat es heute so leicht. Heute macht es durch Fernsehen, durch Filme, durch Magazine, durch Internet Dinge, die jeder jederzeit erreichen kann. Ganz simpel, ganz einfach. Die Leute denken nicht mehr drüber nach, weil es ja alle tun. Nun, weil es alle tun, ist es nicht richtig. Wenn alle von der Brücke springen, springst du auch nicht mit. Wenn alle ihre Frauen töten, machst du doch auch nicht mit, oder? Du willst alle tun? Kann das jemals richtig sein? Ich meine, wir hatten mal so eine Zeit, wisst ihr? Geh mal ein paar Jahrzehnte zurück in unsere Historie. Da gab es so eine Zeit. Da hat man gedacht, weil es alle tun, ist ja wohl richtig. War es richtig? Es war falsch, es war verkehrt. Und die paar wenigen, die aufgestanden sind dagegen, haben es oft mit ihrem Leben bezahlt. Das waren die echten Helden. Die gegen den Strom schwimmen, sind lebendige Fische. Diese versteckten Riesen sorgen dafür, dass du dich im Kreis um dich selbst drehst und schließlich für das Reich Gottes bedeutungslos, ja sogar belastend wirst. Dann bekehren sich Leute nicht mehr wegen dir, sondern sie bekehren sich nicht wegen dir. Also sagen, also wenn das Christsein ist, den Lifestyle, wie der mit seiner Familie umgeht, wie der mit seinen Finanzen umgeht, wie der mit seinen Kindern umgeht, was der sich so alles anschaut, naja, dann brauche ich es nicht. Wenn das Christsein soll, dann wo ist das besser? Dann belebe ich ja ein besseres Leben. Ethisch vielleicht besser oder ehrlicher oder charakterstärker. Zweite Bibelstelle, Jakobus 3,16. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Ich könnte hierzu jetzt ganz viel sagen. Ich könnte euch all die griechischen Begriffe genau übersetzen. Ich erspare euch das und schenke euch stattdessen eine Zusammenfassung, die Rick Renner mal gemacht hat. Die habe ich übersetzt. Er sagt, diese Bibelstelle im Kontext gelesen, mit all den Feinheiten, die im griechischen Text drin sind, kann so zusammengefasst werden. Wo das Verlangen nach Dingen, die man nicht hat, und Eigennützigkeit, die schnell Streit verursacht, herrschen, da regieren Unordnung, Unruhe, Aufruhr, sowie das Schlechte und Wertlose, das vor Gott nicht bestehen kann. Denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen. In Eifersucht und in Selbstsucht, die beiden Begriffe, die hier genannt werden, steckt das Wort für Suche. Sucht, Suche. Man sucht etwas. Aber es wird an der falschen Stelle gesucht. Darum sind es keine Werte, sondern Wertlosigkeiten. Selbstsucht und Eifersucht in diesem Zusammenhang. Statt Zeit in die Beziehung mit Gott zu investieren, sucht man mit Eifer seinen eigenen Willen, seine Befriedigung, seine Sorgen und Ängste. Das führt an irgendeinem Punkt immer zu Streit. Und ich nenne Streit die Mutter der Zerstörung. Für viele, auch für viele Christen, ist Streit Teil des Lebens. meiner Meinung nach einer der wesentlichen Lebensverkürzer in unserer Zeit. Ich meine Lebenszeitverkürzer, nicht nur Lebensqualität verminderer, das sowieso. Ich glaube, dass Leute, die permanent in Streitkonflikten, in Streitbeziehungen leben, ihr Leben deutlich reduzieren von den Jahren, die sie haben. Weil das mit uns etwas macht. Die Gehirnforschung hat längst herausgefunden, wir sind für Liebe geboren und müssen Angst und Streit und diese Dinge lernen. Das ist nicht unser natürliches Umfeld. Das ist nicht das, worauf wir gepolt sind von Gott. Streit ist Teufels Liebling. Denn er wirft immer gute Beziehungen durch und meist auch auseinander. Erinnert euch, Durcheinanderwerfer. Hast du schon mal gemerkt, wie eine gute Beziehung auf einmal voll mit Streit war? Du fragtest dich, wo kommt das denn jetzt her, bitte? Es geht doch gar nicht um viel. Der Durcheinanderwerfer war da. Er hat Gedanken gesät. Er hat die versteckten Riesen in deinem Leben aktiviert oder hineingebracht. Welche Scheidung hatte nicht Streit als Ursache? Aber ganz egal warum, es hat immer mit Streit zu tun. Welcher Krieg hat nicht Streit zur Ursache? Ich glaube, das existiert nicht. Selbst wenn manche es versuchen, anders darzulegen, es hat immer mit Streit zu tun. Es hat immer mit versteckten Riesen, mit Angst zu tun. Zu kurz zu kommen, zu wenig zu haben, übervorteilt zu werden oder angegriffen zu werden. Der Erste Weltkrieg, wir feiern ja in Anführungszeichen das 100-jährige Ende nächstes Jahr. Warum ist der Krieg entstanden? Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt. Weil der Grund kann ganz einfach genannt werden. Jeder hatte Angst, dass der andere anfängt. Also fing jemand an. Es reichte schon, die Ermordung von irgendeinem Fürsten aus Österreich reichte. Und ganz Europa stand in Flammen. Alle waren vorbereitet. Es waren nicht die Deutschen, die mit dem Krieg angefangen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Alle waren in Vorbereitung für Krieg. Die Franzosen hätten angefangen, die Russen hätten angefangen und auch die Engländer waren davor. Man hat dann nur darauf gewartet. Wer fängt an? Ich muss vor dem anderen anfangen, weil dann habe ich einen Vorteil. Der Angreifer hat ja im Krieg den vermeintlichen Vorteil. Und die dritte Bibelstelle ist ganz kurz, Epheser 4, 27. Gib dem Teufel keinen Raum. Wenn du dem Durcheinanderwürfler oder Werfer keinen Raum gibst, kann er nicht werfen. Ich gehe manchmal bowlen, weißt du, wenn du bowlst, da brauchst du, andere Leute, die machen Anlauf, ich bin nicht so gut, ich mache einfach mal so, ja. Du brauchst Raum, um das zu machen, ne? Wenn ich da so eng stehe, dann fliegt das Kügelchen nicht wirklich. Der Durcheinanderwürfer braucht Raum in deinem Leben. Wenn du ihm keinen Raum gibst, hat er Schwierigkeiten. Er kann nicht das tun, was er gerne tun möchte. Rick Renner, einer meiner pastoralen Vorbilder, er entlässt jeden seiner Mitarbeiter, und hat eine Menge, wenn er einen Streit verursacht und den nicht sofort beendet, durch Vergebung, durch Buße, durch neue Saat. Sofort. Er sagt, ich lasse keinen Streit in so meinen Mitarbeitern zu. Nicht mal den Ansatz. Sobald das kommt, wenn er nicht ganz schnell mit reagiert wird, ist diese Person gekündigt und kann sich einen neuen Job suchen. Warum macht er das? Gute Mitarbeiter zu finden ist immer schwierig. Vielleicht ist es einer der Besten. Er wirft ihn raus, weil er weiß, wenn das in die Gemeinde reinkommt, wenn Streit sich verbreiten kann, hat der Teufel Vorrecht und kann mit seiner Kugel eine Menge Leute ausschalten, eine Menge Schaden anrichten. Vor allem, wenn das schon an der Spitze passiert, in der Leiterschaft, in der Mitarbeiterschaft. Das sollte uns zum Nachdenken geben, ob wir Streit in unserer Familie wirklich erlauben. Also wir erlauben ihn nicht. In der Trümmerfamilie ist Streit verboten. Ja, habt ihr immer nur Harmonie? Nein. Nein, der Streit kommt schon vorbei. Und manchmal passiert er tatsächlich, aber er ist verboten. Und das weiß auch jeder. Manchmal kriegen wir nicht sofort gestoppt. Weil, wie gesagt, jeder hat die Freiheit letztendlich selbst zu entscheiden. Und wenn jemand sich streiten will, wirst du es nicht verhindern können. Du kannst nur verhindern, dass er mit dir Streit hat. Weil du nicht mitstreitest. Und Streit ohne den anderen macht keinen Spaß. Streit stoppt ganz schnell, wenn einer nicht mitspielt. Das sind ja psychologische Spiele, die ablaufen. Du rempelst den anderen, der rempelt dann zurück. Du zeigst die Faust, er sagt, was ist, wenn du nicht, wenn du lächelst? Bist du der Depp, oder? Oder nicht? Nun ja, das Ende zeigt dann immer, wer der eigentliche Depp ist. Warum sagt Jesus halt die andere Wange hin? Jesus war kein Harmloser, das war wahrscheinlich ein muskelbepackter Mann seiner Zeit. Das war ein Handwerker. Das war kein Weichei. Der war Schreiner, Tischler, was auch immer, Zimmermann. Der konnte die Peitsche nehmen und es hat im Tempel mal ordentlich reingehauen. Leute, das sind Leute raus, die hatten blutige Striemen auf den Schultern, auf dem Rücken, weil Jesus sie ausgepeitscht hat. Also er hatte keine Sorge, das war kein Streit, das war Gericht. Ha? Ups, was für ein Jesus kriege ich denn da jetzt gerade mit? Ja, unser Jesus war vielschichtig. Er hatte Zorn, aber heiligen Zorn, wenn er ihn hatte. Und ihm war wichtig, was dem Vater wichtig war. Oh ja. Okay, zweiter Punkt. Wie wir versteckte Riesen besiegen. Also sie zu kennen, hoffe ich, das ist ein bisschen klar geworden. Das hat mit unseren Gedanken zu tun. Das Zeug, ich will nicht sagen, es lebt in uns, aber es wirkt in uns. Es wirkt aus uns heraus. Als Christen glaube ich nicht, dass wir besessen sein können. Aber das sind Dinge, die hängen sich an uns und flüstern uns Dinge ein. Und das kriegt oft ein Eigenleben in uns selbst. So unsere Gefühle sind hier maßgeblich mit drin. Unsere Emotionen, all die Dinge, die uns ja als Mensch so ausmachen, die uns auch oft so viel Freude machen, sind oft der Kampfplatz für die versteckten Riesen. Und ich bin froh, dass versteckte Riesen, ganz genauso wie Scheinriesen, sehr wohl besiegbar sind. Hier ein paar einfache Strategien, um die Fremdherrschaft abzulegen. Erste Strategie geht jagen. Hebräer 12, 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Viele wollen den Herrn sehen. Oh, ich sag dir, man kann ihn sehen. Vielleicht nicht mit den Augen, zumindest ist mir das noch nicht vergönnt gewesen, aber du kannst ihn sehen. Du kannst ihm begegnen. Du kannst ihm sehr, sehr nahe kommen. Gestern Abend hatte ich erst so eine Zeit so. Wir hatten einen Leserabend, die Familie ist ins Bett und ich bin runter in meinem Büro, habe noch fast eine Stunde gehabt, eine Kerze angezündet, es war alles dunkel. Und ich habe einfach ihn genossen, habe mit ihm geredet, habe ihm mein Herz ausgeschüttet, habe von ihm empfangen, habe viel geweint, auch für einige von euch. Weil er war so da, er war so da. Er ist jetzt hier. Mein Gebet für heute war, Herr, sei hier. Lass dich sehen. Ohne Frieden und Heiligung. Überleg doch mal, wenn dir nur eins von beiden fehlt, du wirst ihn nicht sehen, sagt das Wort. Ohne Frieden und Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Ja, in meiner Familie gibt es keinen Frieden. Dann fang an, in dir und durch dich Frieden zu multiplizieren. Warte nicht, bis andere damit anfangen. Vielleicht wird es nie passieren. Vielleicht wird auch, wenn du deinen Frieden kultivierst, andere werden weiter Streit suchen. Lass dich nicht von anderen dominieren. Mach das, was richtig ist. Halte du Frieden mit jedermann. Und achte du, dass Heiligung Teil deines Lebensstils ist. Heiligung heißt Absonderung von allem, was dich verletzt. Weil wenn es dich verletzt, verletzt es Gott. Ich habe eben eine Serie genannt. Manchmal sind es so Dinge. Filme, die wir uns erlauben und merken, es verletzt mich eigentlich. Vielleicht habe ich Träume davon oder meine Werte gehen den Bach runter. Oder ich spüre einfach, ey, Gott ist gerade nicht neben mir im Sessel. Der ist nicht bei mir, wenn ich das mache. Oder andere Dinge, die ich tue, die ich mir anschaue, die ich lese. Achte darauf. Heiligung kostet tatsächlich was. Heiligung heißt, ich stelle Gott vor die Dinge, die mir vielleicht Spaß machen. Und wenn ich merke, das geht nicht übereins, entscheide ich mich für Gott. Ja, das kostet was. Ja, manchmal kostet es einen Spaß. Manchmal kostet es eine Gewohnheit, eine Tradition, die du dir eingefügt hast, ein Ritual. Aber Gott gibt immer Besseres, als was du aufgibst. Das ist meine Erfahrung nach fast 30 Jahren jetzt auf diese Weise. Und dann steht hier, jagt dem Frieden mit jedermann nach. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf der Jagd warst. Ich bin kein Jäger in dieser Weise. Ich mag Tiere nicht töten. Das ist das schöne Privileg unserer Generation. Wir können Tiere essen, ohne sie zu töten. War nicht immer so. Ei, das ist wahr. Das ist wahr. Und jetzt zurück zum Jagen. Haben wir Jäger hier? Ist ein Jäger hier? Ich meine, hier der jagt? Okay, ein Jäger? Okay. Okay, Jäger des Glaubens, aber einen richtigen Jäger meine ich jetzt. Ich habe einen Freund, der ist Jäger. Oder Bill Johnson ist bekannt dafür, dass er oft jagt. Diese Leute haben einen Fokus auf ihr Ziel. Und die wissen, Jagd ist nicht einfach nur, ich nehme mein Gewehr und schieße und bumm, der Hirsch fällt. Sondern das hat Stunden mit Verfolgung, mit Beobachtung, mit Stille, mit Konzentration zu tun, bevor man sein Opfer vor die Flinte bekommt. Auch der Angler weiß, es ist auch eine Art von Jagen. Ne? Du musst eine Weile durchhalten. Am besten still drumherum sein und warten, bis irgendwas beißt und hoffentlich ist es richtig. Der Jäger ist sehr aktiv und dabei sehr passiv aktiv. Er sitzt manchmal nur da und beobachtet. Wenn du dem Frieden nachjagst, dann meint das nicht, ah, ich versuch's mal. Ich gehe mal mit auf die Jagd. Mal gucken, was passiert. Nach Stelle schon habe ich keinen Bock mehr, hol mein Handy raus und lese meine E-Mails. Du wirst nichts fangen. Jagen kostet was. Jagen kostet Konzentration, Engagement und in die Richtung zu gehen, wo ich hin will. Und wenn du dem Frieden nachjagst, kostet dich das was. Vor allem mit jedermann. Manchmal noch schwieriger mit jeder Frau. Ja, Frauen können streiten. Frauen, die was übel nehmen, kann übler sein als Männer. Männer, da gibt es einen kurzen Schlagauszeug, dann ist meistens wieder alles gut. Bei Frauen ist das nicht immer so. Richtig? Aha. Keine Wertung. Wir alle haben unsere Vor- und Nachteile. Aber was ich sagen will, ist, dem nachzujagen, mit jedem in Frieden zu sein, ist anstrengend. Ist nicht leicht, weil nicht jeder will mit dir Frieden. Manch einer ist überhaupt nicht interessiert, mit dir Frieden zu haben. Der möchte viel lieber dir mal richtig was geben. Weil er deine Art zu leben nicht mag. Husi, Heilige. Die Frommen. Ja, ja. Oder Sekte. Oder was auch immer sie für Vorteile noch mit sich bringen. Irgendwas reicht schon. Und dann behandeln sie dich anders. Vielleicht grüßen sie dich nicht im Einkaufsladen. Oder servieren dich ab mit einer unfreundlichen Bemerkung. Jagst du dann immer noch nach? Und schenkst dein schönstes Lächeln, wenn du den Laden verlässt? Ja, dann denken die doch, ich wäre ein Depp. Okay. Sei ein Depp vor dem Herrn. Und du bist keiner. Du bist der Kluge. Der Klügere gibt nach, habe ich gelernt als Kind. Ich fand das immer furchtbar. Wenn das so als Forderung kam, du musst aber jetzt der Klügere sein. Ich will aber nicht der Klügere sein. Der soll nachgeben. Ich sage dir was, die Liebe gibt tatsächlich nach. Lies 1. Korinther 13, fehlt mir jetzt die Zeit, was da steht. Lies Matthäus 25, lies die Bergpredigt. Lies diese ganzen Stellen, wo Jesus sagt, was der tut, der liebt. Die Kernbotschaft des Evangeliums. Oder lässt sich tatsächlich was gefallen. Der lässt sich auf die Backe schlagen. Der gibt auch das andere noch mit. Ups. Also jagen gehen kostet dich was. Wir sollen gewohnheitsmäßig dem Frieden mit allen nachjagen. Zweite Strategie. Lernt werfen. All eure Sorgen. Werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Dieses Bild aus dem Griechischen ist das Bild eines Menschen mit einer großen Last, so groß, dass er sie echt buckelt und schultert und oh mein, Sorgen, wisst ihr, Sorgen, ihr kennt Sorgen, oder? Und dann kommt neben uns, kommt ein riesiges Lasttier, Jesus. Das ist das Bild, was er uns gibt. Und er sagt, hey, eure Sorgen, werft sie auf mich. Und dann macht man das, man rollt die Last auf den Rücken des Lasttieres. Und dann steht mal auf, weißt du, und hey, so kann Leben sein. Das habe ich ja lang nicht mehr gefühlt. Und der Herr trägt's. Und der Herr kann es tragen. Und der Herr will es tragen, weil er genau weiß, dass weder du noch ich dafür gemacht wurden, diese Art von Last zu tragen. Er sagt, ich habe meine eigene Last für euch. Nehmt mein Kreuz auf euch. Leidet um meiner Willen und um des Evangeliums Willen. Das ist in Ordnung. Ich rede jetzt nicht von Krankheit und Tod und Leid. Ich rede von vielleicht Verachtung oder eben die Art von Streitversuchen, die dir entgegengebracht werden. Ich habe meine Freundin heute mitgebracht. Die ist inzwischen ein fester Bestandteil meiner Büroausstattung. So, züchtig. Das ist Joy. Haben wir noch eine Joy hier, gell? Steffi's Joy. Das ist auch eine Joy. Die heißt tatsächlich so, weil die ist aus einem Film und da werden die Gefühle ausgedrückt, die fünf verschiedene oder sechs verschiedene Gefühle. Und Joy ist Freude. Joy freut sich gerne und oft. Und immer wenn ich ihr die Beine zusammendrücke, drückt sie mir was von dem aus, was ich brauche. Ich brauche Freude. Echte Freude. Nicht nur die Freude von der kleinen Figur. Ich brauche seine Freude. Ich habe herausgefunden, dass seine Freude die einzige ist, die hält, was sie verspricht. Andere Freude ist immer abhängig von Umständen, von Dingen, oder von Menschen. Wenn die nicht mehr da sind, ist die Freude weg. Oh, das neue Auto und dann fahre ich es kaputt. Freude weg. Meine dritte Strategie ist ganz einfach. Vermeide Bitterkeit. Hebräer 12, 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Das Wort, das hier mit achtet darauf übersetzt wurde, ist das griechische Episkopos, das auch mit Bischof übersetzt wird. Man könnte also sagen, ich bin der Bischof, was bedeutet Aufseher, Pastor, meines eigenen Herzens. Der Leiter, der Hirte meines Herzens. Hast du dich hier so gesehen? Du führst dein Herz. Du führst es entweder auf eine Weide oder in eine Wüste. Zu frischem Wasser oder in die Dürre. Ein Bischof passt auf, er beobachtet, er dirigiert, er führt, er korrigiert. Und genau das sollten wir mit unserem Herz tun, um zu verhindern, dass die Wurzel der Bitterkeit in unser Herz kommt und unsere Haltung vergiftet. Das Wort für Wurzel sagt, dass es etwas ist, das sehr tief verwurzelt ist. Manchmal sogar über Generationen hinweg. Weißt, meine Mutter war so, meine Großmutter war so und die Urgroßmutter war auch so. Und wahrscheinlich so ein paar Urs davor ebenso. So, dann bin ich halt so. Kann ich nichts dafür. Erb gut. Erb schlecht. Wir müssen sehr aufpassen, was wir vor unseren Kindern sagen. Zum Beispiel sollten wir niemals schlecht über jemanden aus der Gemeinde sprechen. Vor unseren Kindern. Weil dadurch würden wir eine Wurzel in ihnen entstehen lassen, der Bitterkeit. Die Bibel sagt, dass es sich ausbreiten wird und es viele beflecken wird, wenn wir in uns solch eine Wurzel lassen. Wenn du Leiter bist und erlaubst dir Bitterkeit in deinem Leben zu bleiben, wirst du diese Bitterkeit multiplizieren in deiner ganzen Umgebung, in den Menschen, die du am meisten liebst. Und du wirst von dieser bitteren Wurzel zu essen bekommen, weil irgendwann alles um dich herum bitter sein wird. Ein Wort für Beflecken beschreibt den Moment, wenn ein Eimer mit Schmutz umgekippt wird und den Boden verunreinigt. Ein Beispiel. Ein Vater ärgert sich über irgendetwas, das in seiner Gemeinde geschehen ist. Bis dahin liebte er die Gemeinde und sprach nur gut von ihr. Doch ab diesem Moment dampft er seinen Zorn in seine Familie aus. Tag für Tag meckert und schimpft er über den Pastor, andere Leute in der Gemeinde und sein Gift entlädt sich mehr und mehr. Seine Kinder, die bis dahin nie etwas Schlechtes in der Gemeinde erlebt haben, beginnen Stück für Stück die Haltung des Vaters zu übernehmen. So werden sie langsam aber sicher mit demselben Gift infiziert, das ihr Vater hat. Der Grund? Er hat nicht vergeben und nicht biblisch gehandelt. So hat er das Gegenteil dessen getan, was Paulus zum Beispiel im Philipperbrief 4, 6 bis 8 fordert. Sich mit dem Guten zu beschäftigen, die anderen Dinge in Ordnung zu bringen, dankbar zu sein und so weiter. In diesem Fall wurden die Kinder befleckt und beschmutzt durch einen Vater, der zum Kreuz hätte gehen sollen und dem Geist Gottes erlauben sollen, ihn von seinen bösen Emotionen zu befreien. Stattdessen öffnete er seinen Mund und dampfte seine Bitterkeit auf seine Familie. Nun ist er nicht mehr der Einzige mit einem Haltungsproblem. Er hat seine böse Haltung auf seine Kinder übertragen. Und die Wahrheit ist, wenn seine Kinder diese negative Haltung gegenüber der Gemeinde haben, während sie aufwachsen, wird viel der Schuld auf dem Vater liegen, der seinen Mund nicht halten konnte und sich weigerte, sich reifer zu verhalten. Dieser Vater verhält sich wie das Hochwasser eines schmutzigen Flusses, das, nachdem es zurückgegangen ist, die ganze Umgebung mit Müll und Dreck bedeckt hat. Das ist nicht, was ein Vater tun sollte, auch nicht eine Mutter oder ein Großvater oder eine Großmutter. Das Gegenteil sollten wir tun. Wir sollten unseren Kindern ein anderes Vorbild geben. Wir sollten Vergebung praktizieren. Wir sollten Freude und Frieden praktizieren. Das, was das Evangelium als Begleiterscheinung verheißt. Und wie vermeide ich nun Bitterkeit? Es ist so einfach. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße, Vergebung, neue Saat. Buße kostet was. Vergebung kostet was. Neue Saat kostet was. Aber all das bringt auch was, weil es eine neue Ernte geben wird, weil ich lernen werde, mein Herz weise zu hirten als Episkopos meines Herzens, als Bischof meines Herzens. Ich werde lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Wir werden alle Zeit Ärgernisse erleben. Wir werden uns immer wieder an Personen stoßen. Wir werden nicht mit allem einverstanden sein, was jeder tut, auch nicht, was der Pastor tut. Das ist Leben, Leute. Das ist Life. Und trotzdem respektieren wir und ehren wir. Trotzdem nehmen wir das Positive und stellen das raus und beten für das andere. Das ist unser Job. Denn wir stehen und fallen im selben Herrn. Der Richter bist nicht du und bin nicht ich. Wenn wir das richtig verstanden haben, ist es gar nicht mehr so schwer. Was habe ich zu richten? Wen habe ich zu richten? Mich selbst. Das ist dafür, werde ich aufgefordert. Wenn wir das Abendmahl feiern, gehört das zu dieser Bibelstelle aus 1. Korinther 11. Darum richte ich mich selbst, damit ich nicht gerichtet werde von ihm. Und es gibt auch eine Form des Gerichts, die wir hier in diesem Leben schon schmecken können. Und die ist nicht immer angenehm. Manch einen kostet sogar das Leben. Buße, Vergebung, neue Saat war genau der Schlüssel, der David nach dessen Sünde mit Bathseba und dem Mord an ihrem Ehemann wieder auf den Thron und unter den Schutz Gottes brachte. Dieser Mörder kam zurück und wurde vollends wieder eingesetzt in sein Amt. Dasselbe erlebte Paulus, der Christenschlechter, bevor er sich bekehrt hat. Was hat er getan? Buße, Vergebung, neue Saat. Er durfte nachher ein Drittel des Neuen Testaments schreiben, obwohl er Christen getötet hat. Hey, wie geht das, Gott? Wie kannst du sowas zulassen? Das ist so ein Typ. Wenn der predigt, verlasse ich die Gemeinde. Wisst ihr? So ein Typ war das. Hey, wegen dem ist meine Mama in den Knast gekommen. Wegen dem ist mein Onkel hingerichtet worden. Und der predigt jetzt hier. Ich glaube, ihr spinnt. Buße, Vergebung, neue Saat, gleich Erneuerung. Oh ja, wir Menschen sind nicht so großzügig, aber Gott ist es. Gott sei Dank. Wo wärst du heute? Wo wäre ich heute? Vierte Strategie. Tu das Richtige beständig. Der dritte Gründer des Unternehmens Apple hieß Ronald G. Wayne oder heißt Ronald G. Wayne. Er plauderte kürzlich in einem Interview aus dem Nähkästchen. Und er sagte etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Er sagte, ich habe nicht geglaubt an das Unternehmen Apple. Ich hatte Anteile, ein Drittel eben der Apple-Anteile damals. Und ich verkaufte sie ganz am Anfang für $800. Heute wären diese Apple-Anteile $67 Milliarden wert. Könnt ihr euch vorstellen, dass er manchmal ein Spiel guckt, denkt, du Idiot. Er ist jetzt irgendwas in seinen 80ern. Weißt du, 67 Milliarden Dollar ist viel Geld. $800 war selbst damals nicht so viel. Könnte es sein, dass du in den wirklich wichtigen Bereichen deines Lebens noch nicht wirklich durchgehalten hast? Wir geben manchmal Dinge auf, die wir als Wahrheit erkannt und empfangen haben, weil es schwierig wurde. Weil wir enttäuscht sind, vielleicht von Menschen, vielleicht, dass es nicht so schnell funktioniert hat. Und dann lassen wir es wieder los und versuchen was anderes. Christen versuchen ständig irgendwas. Aber die wichtigen Dinge im Leben solltest du mit allem, was du hast, festhalten. Das, was Gott dir gezeigt hat, was Gott dir offenbart hat aus seinem Wort, lass es nie wieder los. Ob du das Ergebnis heute siehst, in 10 Jahren oder am Ende deines Lebens oder in der Ewigkeit, halte durch. Mach nicht den Fehler, den Wayne gemacht hat. Manches zahlt sich erst nach Jahren und nach Jahrzehnten aus. Das weiß ich, aus Erfahrung inzwischen auch. Nicht alle Siege haben wir so schnell, wie wir sie gerne hätten. Oh ja, ich hätte sie auch lieber früher. Josua und Kaleb mussten 40 Jahre lang den Glauben bewahren und durchhalten und ausharren, während sie sinnlos in der Wüste umherwanderten. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie kannten Gott, sie haben das gelobte Land gesehen, sie wussten, das ist für sie. Aber sie mussten 40 Jahre in der Wüste bleiben. Im unwirtlichen Ort immer dasselbe essen. Aber sie hielten durch. Wir hören, dass die nächste Generation vorbereitet war. Von wem denn bitte? Wieso war denn die nächste Generation mutiger als die erste? Hatten die weniger Angst vor Riesen? Waren die Riesen kleiner geworden in der Zwischenzeit? Ich stelle mir das andersrum vor. Die Riesen, die Anakiter und die ganzen Völker Kanaans waren vorbereitet. Die wussten, was los war. Das hat sich mit Sicherheit rumgesprochen. Da ist ein Volk, das will hier rein. Die haben ihre Festungen ausgebaut. Die haben ihre Soldaten noch besser trainiert. Die haben die Grenzwachen verzehnfacht. Die hatten viel Zeit, 40 Jahre, um eine Strategie zu machen, dass sie überhaupt keine Chance mehr geben dem Feind, dass er reinkommt. Ist es nicht so? Aber die beiden haben gute Arbeit geleistet. Während ihre 10 Kollegen längst gestorben sind und die ganze Generation ausstarb, predigten sie der nächsten Generation, die kamen, die Wahrheit und sagten, wir werden das Land einnehmen. Wir werden das Land einnehmen, weil der Herr hat es beschlossen und zugesagt. Und wir werden nicht so handeln wie eure Väter und Mütter. Wir gehen rein. Wir zahlen den Preis. Oh, ich finde das begeisternd, dass Leute, wo man denkt, die haben jetzt eh alles verloren wegen der Schuld, wegen anderer, die hätten doch so bitter sein können, oder? Wegen den 10 Flachmännern da muss ich jetzt hier 40 Jahre in der Wüste bleiben, werd alt und grau und das war's. Nein, das haben die nicht zugelassen. Aus irgendeinem Grund haben die es geschafft, nicht bitter zu werden. Sondern die blieben süß und verbreiteten diese Süße, diesen Wohlgeruch, wie es die Bibel sagt, des Glaubens in ihrer Umgebung. Leute, heute gehen viele Ehen kaputt, weil die Partner aufgeben. Nicht, weil es nicht lösbar wäre. Ich persönlich, mir ist noch nie eine Ehekrise begegnet, die nicht gelöst werden hätte können, wenn beide hätten gewollt. Viele Träume und Visionen werden nicht verwirklicht, weil Menschen zu früh aufgeben. Der Riese, der gerade in deinem Weg steht, wird nur durch eins gekillt, durch unerschütterliches Festhalten an dem, was richtig ist. Diese kurze Formel, das Richtige beständig tun gleich Erfolg, ist mir seit vielen Jahren Lebenselixier. Galater 6, Vers 9 ist wahr. Du findest es in unzähligen anderen Bibelstellen genauso formuliert. Das Richtige beständig tun. Beständig heißt durchhalten. Nicht aufgeben, wenn andere sagen, es ist vorbei. Wenn er sagt, es ist vorbei, ist vorbei. Oh, viele Dinge fangen gerade erst an, Leute. In Christuszentrum, wir fangen, viele Dinge fangen erst an. Das Beste kommt noch. Oh, ich glaube das. Ich habe noch einen schönen Videoclip mitgebracht. Zweiten Clip, bitte. Manchmal brauchen wir so eine Terrierhaltung, wisst ihr? Da war ein kleiner Jack Russell Terrier, der hat es gegen 3 junge Löwen aufgenommen. Und er hat seine Beute verteidigt. Da kam keiner zu nah ran. Die wurden grausig und grausamst weggebellt. Oder weggeknurrt und geschnappt. Wie ist die Haltung eines Siegers? Mein dritter und letzter Punkt. Alles hat mit Haltung zu tun. Deine Haltung bestimmt deine Handlung. Deine Handlung bestimmt deine Gedanken. Und deine Gedanken bestimmt wiederum deine Haltung. Der Gedankenproduktionsprozess, ich habe ihn hier schon mal aufgezeichnet, funktioniert genauso. Meine Haltung wird beeinflusst durch das, was ich denke. Was denkst du von dir? Wie siehst du dich? Guckst du in den Spiegel und siehst einen kleinen Terrier? Oder siehst du einen Riesenschlechter? Hey, ich sag dir, du wirst anders mit Riesen umgehen, wenn du dich anders siehst. Ja, vieles fängt hier oben an. Die Begrenzungen, denen wir oft folgen, liegen hier oben. Wenn du dem Riesen gegenüberstehst, das ist mein erster Haltungspunkt, sei dir dessen bewusst, wenn du dem Riesen gegenüberstehst, stehst du auch vor dem gelobten Land. Übersieh diesen Fakt nicht. Wenn du dem Riesen in die Augen schaust, kannst du auch schon sehen, was da hinten liegt, was auf dich wartet, was Teil deiner Berufung ist, was der Lohn sein wird. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber es ist was Gutes. Etwas, wofür es sich lohnt. Und etwas, was dem Teufel offensichtlich so wenig gefällt, dass er extra einen Riesen davor positioniert. Die zweite Haltung eines Siegers hat mit der Art der Fragen zu tun, die wir uns stellen. Ich glaube, zu oft stellen wir uns die Warum-Fragen. Warum-Fragen sind die Loser-Fragen. Ja, lass mich so offen sein. Es sind die Loser-Fragen. Solange du dir diese Fragen stellst, wirst du verlieren. Warum lässt Gott das zu? Warum geschieht es gerade mir? Warum? Wird dich nie irgendwo hinbringen. Die Warum-Fragen machen dich nämlich zum Opfer oder lassen dich eins bleiben. Stell dir lieber die Wie-Frage. Wie kann ich mit Gottes Hilfe hier herauskommen? Wie kann ich trotz dieser Umstände Gott verherrlichen? Wie? Gott, zeig mir wie. Gib mir eine Strategie, Herr. Ich bin bereit. Come on. Ich habe kein Schwert, aber da ist ein Stein. Okay, Gott, reicht der Stein? Ja, gut, super. Und komm, Riese. Wie? Frag Gott, wie? Ich mag meinen Freund Uwe. Mein Freund Uwe hat mir mehr beigebracht als jeder andere über das Wie. Ich habe viele Menschen kennengelernt, auch viele handwerklich begabte Menschen. Aber die meisten kamen an irgendeinen Punkt, wo sie gesagt haben, das geht nicht. Diesen Satz habe ich von ihm niemals gehört. Niemals. Er hat sich immer die Wie-Frage gestellt. Innen drin, nicht immer laut, aber er kam dann auf Ideen und Konzepte und Gedanken. Er denkt einfach nicht die Warum-Frage oder die Geht-nicht-Aussage. Er hat eine Wie-Frage immer im Kopf. Deswegen ist er Messebauer, deswegen ist er erfolgreich in dem, was er tut. Er findet Lösungen und das lieben Leute. Die Leute lieben Menschen mit Lösungen. Ich brauche keinen, der mir noch mehr Probleme mitbringt oder der mir sagt, dass ich Probleme habe. Ich brauche Leute, die mir Lösungen bringen. Halleluja, mit so Leuten umgibst du dich doch gerne, oder? Die immer einen guten Gedanken haben, der dir weiterhilft. Ich möchte so ein Pastor sein, der dir Lösungen gibt und nicht ständig nur, oh Gott, ich bin so unwürdig und was wird der Herr mir alles tun und welches Leid wird mich treffen und was werde ich alles nicht können. Nein, du sollst wissen, wer du bist in Christus. Und da kommen wir in diesem Leben sowieso nicht zum Ende, uns das alles anzuschauen, was wir alles in Christus sind und tun könnten. Wir sind immer noch an der Spitze, am Nagen und merken, da ist immer noch mehr drunter. Die Wie-Fragen machen uns zum Sieger. Dritte Haltung eines Siegers. Die Probleme werden meine Nahrung. Oh, ich mag den Gedanken, dass ich nicht Beute bin, sondern Jäger. Der mich jagt, er wird mein Frühstück. Hey, denk doch mal so über die Dinge, die dich versuchen klein zu machen. Ich sage es immer wieder, wir reden nicht über Menschen. Ich habe keinen Feind als Mensch, okay? Es geht um geistliche Dinge, es geht um gefühlsmäßige Dinge, um Riesen, wie ich sie beschrieben habe. Im Vers 9, ich weiß nicht, ich habe die Bibelstelle jetzt vergessen, wo es darum ging, Kaleb und Josua sagen das eine und die 10 Kundschafter sagen das Gegenteil. Kaleb und Josua sagten im Vers 9 in irgendeinem Kapitel dort. 4. Mose 14, danke. Denn wir wollen sie verschlingen wie Brot. Die Riesen, wisst ihr? Hey, ich meine, normal hat man so ein Hausschaf und das hat man 1-2 Jahre vielleicht gefüttert und dann irgendwann freut sich die ganze Familie, jetzt gibt es ein paar Tage Fleisch. Aber weißt du, wenn du einen Riesen hast, so ein richtig Riesenschaf, ein paar Wochen vielleicht, Monate vielleicht, wir können weitergeben, wir können abgeben. Der Riese geschlachtet ist, hey, wir waren alles satt. Aus dem Problem wird schließlich unsere Stärke, das ist, was sie sagten. Weil wenn du einmal einen Riesen besiegt hast, wird dich der zweite Riese nicht mehr so erschrecken können. Du wirst anders drauf sein als vorher. David, wissen wir, er hat den ersten Riesen getötet, Goliath. Und dann wissen wir, dass seine Neffen, ich glaube zwei seiner Neffen und einige seiner 30, seiner Helden, die haben weitere Riesen getötet. Warum? Weil David hat ja angefangen damit. Wenn einer einen Riesen tötet, kann es ja so schwer nicht sein. Sie fingen an, Glauben aufzubauen und sagen, also wenn der David ist, ja guck mal, der ist einen halben Kopf kleiner als ich, also wenn der und ich habe mehr Muskeln, also dann, okay, Riese, come on. Da entstand etwas Neues. Da entstand eine Selbstverständlichkeit. Riesen können geschlachtet werden. Okay. Alles ist möglich. Sieh deine Probleme nicht mehr nur als Probleme, sondern als Wachstumschance, als Gelegenheit, deinen Erfahrungshorizont mit Gott zu erweitern und als Chance auch für Gott ein Wunder zu tun. Ein erneuertes Denken, davon rede ich jetzt. Wir wachsen und wir werden stärker im Glauben. Und Leute, die uns beobachten, die brauchen gar nicht unsere Worte zu hören. Die sehen, wie wir mit Situationen umgehen. Da, wo andere zusammenbrechen, da ist das. Sagst du, hey, preis sei Gott. Oh, ich habe jetzt die Beerdigung gesehen. Oh, es war so eine coole Beerdigung. Leute, YouTube müsst ihr schauen. John Osteens Beerdigung ist schon 15, 16 Jahre her. Einer der großen Männer des Glaubens. Sein Sohn leitet jetzt die größte Gemeinde der USA. Und von seiner Frau erzähle ich euch gleich noch was. Es ist eine fünfteilige, auf YouTube fünf Teile von dieser Beerdigung, leider in Englisch. Aber wenn ihr das seht, wenn ihr seht, die Riesenschlechter, die dort auf der Bühne stehen, einer reicht das Mikrofon weiter an den anderen. Und alle erzählen etwas von diesem Riesen, der heimgegangen ist. Und am besten hat mir mit noch gefallen, wie A.W. Schambach, ein Evangelist, der stand da und er sagte, da wo ich herkomme, da tanzen wir hinter dem Sarg her, weil das ist kein Tod, das ist ein Heimgehen. Ein Heimgehen. Ein Grund zur Freude. Da geht jemand nach Hause, hat jemand seinen Lauf vollendet und ist zu Hause. Er empfängt jetzt seinen Lohn da oben. Und wir sehen uns wieder. Aber wir haben manchmal noch so eine seltsame Haltung, wenn es um Tod geht. So als ob Tod so schlimm wäre. Leute, Tod ist unser Freund. Wenn wir Christus nachfolgen, der kann uns gar nichts mehr, außer uns zu ihm bringen. Ich habe keine Angst vom Tod mehr, schon lange nicht mehr. Nee, ich sehne ihn auch nicht herbei, ich lebe gerne. Und ich glaube, ich habe jetzt fast die Hälfte meines Lebens hinter mir. Gott hat mir gesagt, ich habe im November feiere ich Halbzeit. Okay, also 100 Jahre ist absolut drin. Für was glaubst du denn? Ja, du musst es mir nicht nachmachen, aber für was glaubst du denn? Auch 70 Jahre ist ein Glaube oder 80 Jahre. Aber für was glaubst du? Okay, ist kein Problem. Wenn du mit 70 stirbst, ist wundervoll, weil du bist daheim. Du musst nicht trauern, du musst nicht traurig sein, wenn jemand stirbt mit 70. Wenn er früher stirbt, würde ich sagen, hey, das hätte nicht sein müssen. Aber 70 oder 80 ist so ein Mindestmaß, was die Bibel uns mitgibt. Da können wir alle hinkommen. Und einige behaupten, also 120 ist eigentlich das. Ne? Wie gesagt, das ist eine Sache des Glaubens. Beschäftige dich damit, lies die Bibel, studiere, was die Bibel dazu sagt und finde deinen eigenen Überzeugung darüber und dann fange an, es auszusprechen. Ich spreche das ja jetzt für euch aus. Ihr könnt mich ja alle als Lügner beschimpfen, wenn ich dann doch früher sterbe. Höre ich es hier jetzt nicht mehr, aber. Nein, lasst uns Glauben aufbauen, lasst uns einander reizen. Wisst ihr, einander anreizen. Zu guten Dingen. Glaub doch mal für mehr, als was du bisher geglaubt hast. Lass das Burning Heart, das brennende Herz doch wieder aufkochen in dir. Das war vielleicht mal stärker früher. Lass es wieder stärker werden. Und bitte lass es stärker werden, als es früher war. Fang nicht an, so zu reden wie, ja, früher, da war alles so. Ich war so stark im Glauben, habe so viel bewegt. Hey, die beste Zeit kommt noch. Wenn du ihm nachfolgst, gibt es kein früher besser. Es gibt ein besser kommt. Besser kommt. Ach, wo war ich? Vierte Haltung. Wir werden ein Segen für andere. Die Haltung solltest du mitnehmen, weil David hat den Riesen ja nicht nur für sich erschlagen. Ja, er hatte Steuerbefreiung und er hat eine Prinzessin geheiratet. Aber wisst ihr, alle hatten was davon, dass dieser Riese geschlachtet wurde. Sie jagten die Philister, brachten sie um, holten sich die Beute, teilten sich das aus und Israel hatte Frieden. Alle hatten was davon. Und nicht nur Josua und Kaleb hatten was von dem gelobten Land, nachdem sie 40 Jahre durchhielten. Oh, ein ganzes Volk hatte was davon. Wisst ihr, Leiter sind potenzielle Riesentöter, Riesenschlechter. Wenn du Leiter bist im Leib Gottes, wenn du das hier hörst, irgendwo als Pastor oder als Kleingruppenleiter oder was auch immer du leitest, sei dir dessen bewusst, die Riesen, die du schlachtest, die dir nachfolgen, werden anfangen, dieselben Riesen zu schlachten. Wenn der Leiter sich vor den Riesen schon so, oh Gott, nur verstecken. Was sollen denn die machen, die dich beobachten? Genau dasselbe. Und so entstehen Gemeinden, die nichts mehr bewegen. Aber wir sind eine Gemeinde, hier wird viel bewegt. Hier wird viel bewegt. Wenn die Frucht reinkommt von all dem, was die letzten Jahre gesät wird, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Weil es sehr, sehr groß wird. Ja? Fünftens, wir fürchten den Tod nicht mehr. Das ist meine letzte Haltungsstärke, die ich euch weitergeben will. Ich habe das schon ein paar Mal hier erwähnt, aber ich glaube noch nicht oft genug. Der Tod ist nicht dein Feind. Und der Tod wird es nicht sein, der dich besiegt. Jesus hat den Tod besiegt. Das ist Fakt. Und für die, die in Christus sind, ist dieser Fakt gültig. Der größte Riese, den du in diesem Leben besiegen kannst, ist der Tod selbst oder die Angst vor dem Tod. Wenn du keine Angst mehr vor dem Tod hast, wirst du der gefährlichste Mensch, der du je sein konntest, für alles, was der Teufel vorhat. Wenn du keine Angst mehr hast vom Sterben, wer will dich denn zurückhalten? Wer will dich daran hindern, das zu tun, all das zu tun, was Gott dir zeigt? Und verlass dich drauf.
Gott hat größere Dinge für dich, als du aus eigener Kraft tun kannst. So ist er nun mal. Und er sucht die, die keine Angst mehr haben, dieses Leben hier zu beenden. Wenn das Leben vorbei ist, ist es vorbei. Aber die Zeit, die ich habe, werde ich einsetzen mit allem, was ich bin und habe, um das zu tun, was er mir gezeigt hat. Amen. Bist du auch so drauf? Ja. Hey, wenn nicht, du kannst dich entscheiden. Du kannst so sein. Du musst kein Pastor sein, um sowas zu tun. Du kannst das in der Wirtschaft sein. Du kannst es in deiner Familie sein. Du kannst es in deiner Zellgruppe sein. Du kannst es überall dort sein, wo Gott dich hinstellt. Weil Gott sagt unterschiedliche Dinge zu uns. Es gibt ein paar Sachen, die haben wir alle zu tun. Und dann gibt es sehr viele unterschiedliche Lebensberufungen. Und das zu tun, was er dir zeigt, egal was Leute sagen, egal was der Riese dir ständig ins Angesicht sagt oder der versteckte Riese dir flüstert, das geht nicht, kannst du nicht. Du bist doch nur bla 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 bla. Bist zu jung, bist zu alt, bist zu dumm. Oh, du bist das alles nicht. Weil größer ist der in dir. Jesus verglich das Wort Gottes mal mit einem Samenkorn. So ein Samenkorn wurde eines Tages mal in die Erde gepflanzt, tief reingedrückt in den Dreck. Und irgendwie geschah was, dass auf einmal der Dreck zu dem Samenkorn sprach. Der Dreck sagte, jetzt bist du für alle Zeit unter mir. Ich bin 400 Mal schwerer als du. Du wirst nie hier rauskommen. Und dann geschah etwas. Etwas Göttliches blitzte auf in diesem kleinen Samenkorn. Und es sprach zurück. Es sprach das Leben Gottes. Das wunderbare, wunderwirkende Leben Gottes ist in mir. Es sagte, ich habe keinerlei Angst, keinerlei Sorge vor dir. Und dann geschah es. Göttlich inspiriert multiplizierte sich dieses kleine Samenkorn und stieß an dem ganzen Dreck vorbei bis ans Licht. Der Dreck bekam einen Nervenzusammenbruch. Wir sind wie dieses Samenkorn. Manchmal ist so viel Dreck auf uns und wir denken, da kommen wir nie durch. Ich sag dir was, da geht noch einiges. Wenn das göttliche Leben in dir zündet, dann machst du eine Richtung fest, die ganz klar ist. Du gehst nach oben, du durchbrichst diese Schwierigkeiten, du durchbrichst all den Schmutz, all den Dreck, der vielleicht in deinem Leben vorher war. Und es bleibt nichts, wie es war. Dreck wird immer versuchen, zu uns zu reden, uns zu entmutigen, uns in Gebundenheit zu halten, uns unten zu halten. Ich mag das Bild, was mir eine junge Frau durch ein Buch vermittelt hat vor einigen Jahren. Am 10. Dezember 1981 wurde bei der damals 48-jährigen Dolly Osteen Leberkrebs diagnostiziert, der bereits Metastasen gestreut hatte. Die Ärzte gaben ihr auch mit der bestmöglichen Behandlung nur noch wenige Wochen zu leben. Sie bekam daraufhin Besuche von den größten Heilungs- und Glaubenspredigern ihrer Zeit. Oral Roberts war da, Kenneth E. Hagin war da, Ken Copeland war da, T.L. Osborne war da. Doch Gott sprach nach deren Besuchen zu ihr, nicht den Glauben deines Ehemanns, des großen John Osteen, nicht den Glauben von Oral Roberts oder Kenneth Hagin, sondern deinen Glauben musst du einsetzen. Die nur noch 43 Kilo wiegende Dolly, eine große Frau, stimmte mit ihrem Mann schon für ihre Heilung im Gebet nach Matthäus 18, 19 überein und empfing einen Tag später, am 11. Dezember 1981, ihre Heilung im Glauben. Doch das war erst der Anfang des Kampfes. Was im Glauben zu empfangen heißt nicht, dass die Tatsachen sich schon verändert haben. Sie war immer noch todkrank. Der schlimmste Gegner war die Angst in ihren Gedanken. Das beschreibt sie auch in diesem Büchlein. Viele kennen das schon. Von Krebs geheilt, von Dolly Osteen. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Die staatlich geprüfte Krankenschwester, die sie war, bestand darauf, von ihrer Familie als gesund behandelt zu werden. Und sie proklamierte für sich eine Auswahl von 40 Heilungsbibelstellen jeden Tag. Wen das interessiert, die sind in diesem Büchlein hinten zum Raustrennen drin. 40 Schriftstellen. Und sie sagte jüngst noch, sie hat nie aufgehört, sie jeden Tag über sich zu proklamieren, auszusprechen. Sie machte die biblische Wahrheit von Sprüche 4,20 bis 22 zu ihrer, wo steht: Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Bis heute, und sie ist inzwischen 84 Jahre alt, geht sie niemals aus dem Haus, ohne Heilungsbibelstellen laut gelesen zu haben. Sie wurde vollständig geheilt und ist bis heute aktiv in der Leiterschaft der größten Gemeinde der USA, die von ihrem Sohn Joel Osteen in Houston, Texas, geleitet wird. Sie war übrigens seit ihrer Krebsdiagnose nie wieder in einem Krankenhaus. Wisst ihr, was das Wichtigste bei Riesen ist? Egal welche Rasse. Dass ich ganz nah bei Gott bin. Das ist die wichtigste Strategie von allen. Dass ich ganz nah bei dem Größten aller Riesen bin, wenn du ihn so nennen willst. Denn, was sagte David im Psalm 23, selbst im Tal der Todesschatten fürchte ich mich nicht. Warum nicht? Warum sollte ich mich nicht fürchten, wenn ich mitten in der Todessituation bin? Weil er ist mit mir, du bist mit mir, sagt er. Wenn der Größte aller Riesen neben mir steht, warum sollte ich mich vor irgendeinem kleinen oder einem Scheinriesen fürchten? Versteht ihr die Brisanz? Viele fangen an, mit Riesen zu kämpfen, machen irgendwelche Worte, machen irgendwas nach. Aber der Herr ist gar nicht da. Weil sie vielleicht einen Lebensstil leben, den es dem Herrn unmöglich macht, zu nah bei ihnen zu sein. Sie leben in Sünde und verändern es nicht. Leben im Ungehorsam und verändern es nicht. Und der Herr steht da und denkt, ich würde dir so gerne helfen. Aber schau mal, du hast eine andere Entscheidung getroffen. Ich respektiere das. Du willst in Sünde leben, okay, aber ich kann da nicht so nah an dir ran. Ich kann dir nicht helfen. Du lebst jetzt aus eigener Kraft. Vielleicht kommst du noch in den Himmel, vielleicht schaffst du da noch durch. Aber das Leben hier, bist du mit derselben Kraft ausgestattet wie alle anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Und das verwirrt Christen manchmal, weil die denken, boah, wie kann das denn dem passieren? Der ist doch Christ. Christ und Christ ist nicht dasselbe, das habe ich leider herausgefunden. Jeder definiert selbst, wie weit er mit Gott lebt. Weil es einen Preis kostet. Und nicht jeder ist bereit, den Preis zu zahlen. Manche, weil sie vielleicht noch jünger sind, sagen, ich will noch ein bisschen mehr Fun haben und ich zähle das alles nicht so eng. Manche später vielleicht, weil sie irgendwas an Tradition und Religion so eingespielt haben, was sie jetzt nicht mehr ändern wollen. Naja, dann bleiben wir halt so, wie wir sind. Leute, Leben im Glauben ist sehr lebendig, ist sehr veränderungsaktiv. Du bleibst nicht, wie du bist als Christ. Sonst stimmt was nicht. Du wächst. Auch als alter Baum. Du wächst. Du bekommst neue Triebe. Du bekommst neue Früchte, neue Blätter. Das passiert. Und wenn das nicht mehr passiert, stimmt was nicht. Ich fasse zusammen. Wir wissen jetzt, dass versteckte Riesen in unserer Seele und unseren Gedanken agieren. Wir wissen, wie wir sie besiegen können. Wir jagen, wir werfen, wir vermeiden Bitterkeit und tun beständig das Richtige. Und wir sind schnell darin, Buße zu tun, zu vergeben und neue Saat auszustreuen. Als Sieger ist es unsere Grundhaltung, Probleme als Nahrung zu sehen. Und wir haben gelernt, Angst zu widerstehen und stellen nicht länger die Warum-Frage. Wir geben niemals auf und bewahren Freude in unserem Leben. Steht doch bitte mit mir auf. Ich möchte nicht mehr viele Worte verlieren, aber wir feiern heute Abend mal und ich finde es sehr wichtig, diese Gelegenheit zu nutzen, dir zu sagen, wenn du noch nie Jesus Christus dein Leben gegeben hast, fehlt dir das Wichtigste im Leben, ganz egal, ob du reich, klug oder sonst was bist. Ohne, dass du Christus nachfolgst, wirst du nie wissen, was wirkliches Leben alles heißt. Und wenn du noch nie oder sie noch nie eine Entscheidung getroffen haben, Jesus Christus nachzufolgen, dann werde ich jetzt gleich dazu einladen, hier vorne hinzukommen zu mir. Ich werde hier vorne am Kreuz stehen. Ich möchte die bitten, die sagen, ich möchte heute eine ganz klare Entscheidung für Christus treffen. Das heißt nicht, dass sie Mitglied dieser Gemeinde werden, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Aber Christus hat gesagt, jeder, der sich für mich entscheidet, mit dem gehe ich den Rest seines Lebens. Sondern er entscheidet sich wieder anders. Und ich möchte, dass jeder Jesus mit nach Hause nimmt, wo immer das bei euch, bei Ihnen sein wird. Die zweite Gruppe, die ich einlade, eine Entscheidung zu treffen, auch gerne hier vorne, die Bühne ist lang, ihr könnt euch gerne irgendwo hier hinknien. Stellt euch vor, das ist ein Altar und ihr kniet einfach hier vor eurem Herrn, vor Jesus Christus und trefft Entscheidungen. Ich mache das gerne so, ich lege gerne etwas ab, so, oder mache es tatsächlich so, diese Werfbewegung, sagt Gott, ich werfe meine Sorge auf dich oder meine Angst oder die Sünde, ich lege die hier ab, ich will sie nicht mehr mitnehmen. Ich entscheide mich dagegen und ich nehme jetzt Vergebung. Ich nehme jetzt Freiheit, ich nehme jetzt Kühnheit, was auch immer du brauchst. Gott hat es hier. Er ist hier. So, ich möchte, dass ihr das relativ schnell tut. Das heißt, ich werde jetzt hier keine 5 Minuten Lied spielen lassen und warten. Ich möchte, dass jeder, der angesprochen ist und weiß, das ist mein Entscheidungspunkt. Ich sollte jetzt hier auf diese Botschaft reagieren, dass du jetzt aus den Reihen raustrittst. Vor das Kreuz oder vor den Altar. Vor dem Kreuz stehe ich. Wenn du eine erste Entscheidung triffst für Gott, komm hier zu mir, ich bin hier. Und ansonsten bitte verteilt euch hier. Und bring die Sachen in Ordnung, bevor wir das Abendmahl nehmen. Richte dich selbst, damit er es nicht tun muss. Ihr könnt jetzt kommen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird. Und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.